So, meine lieben Yacht- und Naturfreunde, schön, dass wir mal wieder hier einen Podcast starten können. Und zwar soll heute das Titelthema sozusagen sein, und zwar, was zeichnet einen guten Jagdscheinausbilder überhaupt aus? So, ich werde mir jetzt das Mikrofon mal hier so hinstellen. Und ja, dann fangen wir gleich auf jeden Fall mal an. Und zwar, erstmal möchte ich euch ein paar Fakten erzählen. Und zwar geht es um den Beruf des Jagdscheinausbilders oder der Ausbilderin. Und zwar, den Jagdscheinausbilder gibt es einmal so, wie ich es betreibe, nämlich hauptamtlich. Dann gibt es ihn aber auch ehrenamtlich. Da möchte ich ganz kurz einmal erklären, wie das zustande kommt. Hauptamtlich sind meistens entweder angestellte Jagdscheinausbilder an einer privaten Jagdschule oder an einem großen Verband zum Beispiel. Das gibt es in der Form aber so gut wie gar nicht. Das Einzige, ich glaube, beim Ökologischen Jagdverband in Hamburg sind sie tatsächlich hauptamtlich tätig. Sonst in jedem anderen gibt es nämlich die Ehrenamtlichen. Bei der Jägerschaft gibt es ehrenamtliche Menschen, die sich dann aber meistens nur auf einen speziellen Bereich spezialisiert haben, wie zum Beispiel Jagdrecht oder zum Beispiel Wildkunde oder. Und nur diese wirklich lehren und ausbilden, genauso beim Schießen, nur ein Teilbereich. Ja, wir Hauptamtlichen, wir beschäftigen uns da tatsächlich ja, so gut wie 24/7 mit der Thematik, mit dem Jagdscheinausbilden, mit Gesetzen, die rauskommen, mit Wildkunde und so weiter und so fort. Das, was wir halt euch vermitteln sollen und müssen. Wohingegen meistens das Ehrenamtliche so ist, dass man dort nicht 24/7 unterwegs ist, natürlich auch viel Vorbereitung da reinsteckt und auch viel damit zu tun hat, aber das Ganze eher einmal im Jahr beim Kurs macht und wenn man dann noch Prüfer oder Prüferin ist, dann vielleicht das Ganze zwei, dreimal zumindest macht, wobei bei den Prüfern auch immer meistens die gleichen Fragen kommen. Ja, also man sieht schon, Ehrenamtliche sind ein bisschen schmaler aufgestellt in ihrem Wissen, weil sie halt nur diesen Teilbereich haben und Hauptamtliche decken meistens auch alles ab. Natürlich gibt es da jetzt den Unterschied, wenn man zum Beispiel nur für einen gewissen Teilbereich angestellt ist, zum Beispiel auch nur wieder Wildkunde oder Waffentechnik oder was auch immer, dann ist man natürlich wie bei den Ehrenamtlichen auch nur in diesem Teilbereich vorhanden. Ja, das also gibt es, also Hauptamtliche als selbstständige Angestellte oder Ehrenamtliche als Ehrenamtler, die da unterwegs sind. Ja, dann zu dem nächsten Fakt, und zwar, so schwer es vielleicht glauben mag, aber tatsächlich ist die Jagd nur ein kleiner Teilbereich von den Aufgaben eines Jagdscheinausbilders. Und zwar, man muss erstmal immer dazu sagen, zwar hat das alles mit Jagd zu tun und natürlich sind es auch die Inhalte und natürlich, wenn man da Interesse dran hat, dann funktioniert das immer noch am allerbesten. Aber der größte Bereich, meine lieben Jagd- und Naturfreunde, ist und bleibt das Ausbilden, also dem Dienst am Menschen. Das ist das Wichtigste und das ist das Kerngeschäft sozusagen und das ist das, was eigentlich einer guten Jagdscheinausbildung schon mal ja, als großer Grund drinsteht. Also Jagd ist tatsächlich nur ein Teilbereich. Die Hauptaufgabe ist und bleibt das Vermitteln, das Lehren, das Beibringen, das Ausbilden. Ja, was bilden überhaupt, also was machen Jagdscheinausbilder denn überhaupt? So im Bereich der Jagdschule oder auch im ehrenamtlichen Bereich. Natürlich vermitteln sie meistens, wie gesagt, entweder ihr Fachgebiet oder das komplette Fachgebiet, also sowas wie Wildkunde und freilebende Tiere, dann Waffentechnik, dann Jagdbetrieb, Naturschutz, Wald und Landbau, dann natürlich Hege, Wildhege, dann haben wir natürlich noch Jagdhundewesen und Ausbildung und Ausbildung von Jagdhunden und natürlich auch Ausbildungsgegenstände von Jagdhunden. Dann haben wir Wildbretthygiene, also alles rund um das erlegte Wild. Und dann haben wir und auch genauso Wildkrankheiten. Dann haben wir natürlich noch Jagdwaffenrecht, Tierschutzrecht, die ganzen juristischen Geschichten. Das ist das erstmal, was als schriftlich und mündlich abgeprüft wird und das auch, was wir Jagdscheinausbilder, egal ob ehren- oder hauptamtlich, selbstständig oder angestellt, euch vermitteln müssen und sollen. So, da hinzu kommt aber noch das Schießen. Das ist auch noch natürlich zu vermitteln. Das Schießen einmal im Wurftaubenbereich, also Tontauben schießen. Dann haben wir noch den laufenden Keiler schießen auf 50 Meter, 100 Meter stehend angestrichenen Rehbock. Und dann haben wir noch die Kurzwaffe. Das wird in manchen Ausbildungen noch mitbehandelt. In manchen Bundesländern ist es sogar mit Prüfungsteil, das Kurzwaffeschießen. Wir handhaben, also ich handhabe das so, dass wir die Kurzwaffe tatsächlich mit ausbilden, nicht nur in der Handhabung, sondern auch beim Schießen und zumindest das mal gemacht zu haben und dafür ein Gefühl zu kriegen, weil nachher kauft man sich sowas und dann weiß man da nicht Bescheid. Das geht natürlich nicht. Deswegen muss man das natürlich mal gemacht haben. Ja, jetzt geht's weiter und zwar, wie lehren Jagdscheinausbilder? Das ist immer ein ganz, ganz spannender Punkt, weil es gibt ganz, ganz viele Lehrmethoden. Zum Beispiel haben wir hier ganz klassisch, wie man es ganz, ganz oft kennt, auch bei anderen, nicht nur in Ausbildungsbereichen, sondern auch bei Vortragsbereichen oder Weiterbildungsbereichen, einmal die klassische PowerPoint-Präsentation. Die haben wir, das heißt also, da wird eine Leinwand rausgefahren, dann wird PowerPoint angeschaltet und dann ist das sozusagen entweder als unterstützende Technik dabei, dass man sich also nur zum anschaulichen Darstellen etwas zeigt und das sozusagen unterstützt den Unterricht, oder als Ablesemethode, das heißt, man liest eigentlich das ab, was dort steht. Da gibt es einmal diese Methode. Dann gibt es natürlich auch die klassische Vorlesung. Meistens sitzt man dann in einem Bereich, sozusagen an einem Tisch, einem großen Tisch. Vorne sitzt der Ausbilder und der und alle anderen haben dann meistens ein Buch und dann wird daraus vorgelesen, abgelesen. Das gibt es entweder als interaktive Methode, dass der einzelne Schüler mal einen Schnitt abliest oder der Dozent oder der Ausbilder liest das vor und stellt dazu Fragen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Ganze kennt man ja schon viel aus dem Studium oder aus der Schule. Das ist immer so eine klassische Methode, die leider noch viel angewendet wird, sage ich mal so. Ich bin da nicht so der größte Freund von. So, dann gibt es natürlich auch genau das krasse Gegenteil und zwar praktisch im Revier unterwegs sein, das Ganze zeigen, darstellbar machen, Fragen beantworten, sozusagen einen Reviergang nutzen, um die Ausbildungsmethode anzuwenden, dass man jedes Fachgebiet wirklich anschaulich darstellt, zumindest so gut wie möglich. Natürlich wird es im juristischen Bereich schwer oder wenig möglich sein. Aber dort wird dann versucht, entweder gibt es das so, auch wie ein Vortrag, anhand von einer Pflanze zum Beispiel zu beschreiben, das und das ist jetzt eine Rotbuche, das erkennt man da und daran. Oder auch in dem Bereich, dass wenn man unterwegs ist, zwar diese Linie hat, aber tatsächlich auch noch den Schüler als wandelndes Fragenbuch sozusagen dabei zu haben, dass der Schüler immer die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Das ist natürlich möglich. Genauso auch kann man Tische und Bänke im Revier haben, Hochsitze hoch und runter gehen. Stationen aufbauen. Ich kenne sogar und habe es auch schon selbst angewendet, Fälle, wo man sozusagen eine Karte erstellt und dann sozusagen eine kleine Schnitzeljagd daraus macht. Also das Ganze so praktisch wie möglich und anschaulich wie möglich zu vermitteln. Das ist immer etwas, was ganz, ganz gut aus unseren Erfahrungen heraus ja gut funktioniert hat und den Schülern immer weiterbringt. So, dann haben wir natürlich auch noch die Lehrmethode des digitalen Raums und zwar klassischerweise über Zoom, über TeamViewer, über was haben wir noch? Skype, über Discord und so weiter. Ist möglich, ist auch gut für Leute, die weit entfernt kommen. Das machen ja auch einige Fahrschulen. Da wird es meistens auch mit PowerPoint unterstützt und dann werden Gruppen können gebildet werden und so weiter. Hat einen großen Vorteil, dass man sehr ortsunabhängig ist. Aber das Ganze birgt natürlich auch dieses Risiko, dass man jemanden verliert, sozusagen, dass der diesen Anschluss nicht mehr hat, das ganze Wissen aufzunehmen und wirklich aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ja, das gibt es auch, also entweder auch mit Kamera an oder ohne, mit Stummschalten, nicht Stummschalten. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das haben wir ja alles in Corona-Zeiten wirklich gesehen und auch gesellschaftlich breit diskutiert. Ich bin immer sehr froh, wenn ich euch und meine Schüler tatsächlich live und in Farbe vor mir sitzen habe, weil so kriegt man auch direkt ein Feedback, hat man ihn erreicht oder nicht. Und ich sag mal so, ja, kann man natürlich breit und doll diskutieren und vermitteln. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber ich sag mal so, alles, was man praktisch gesehen hat, was man angefasst hat, was man vielleicht sogar schmecken kann, das bleibt immer noch besser im Gedächtnis, als wenn man jetzt hier so einen neuen Vortrag über PowerPoint oder über Zoom oder sonstiges macht. Ja, dann haben wir natürlich noch die praktische Vermittlung über Einbindung des Schülers. Das geht so folgendermaßen. Entweder man macht das mit dieser Vorlesemethode und dann stellt man Fragen oder zeigt etwas. Oder man sitzt am Tisch, man zeigt etwas vorher. Der Schüler oder die Schülerin muss das dann einmal nachmachen. Oder man baut Stationen auf und teilt sozusagen das nochmal die ganze Gruppe in kleinere Gruppen. Und dann macht man sozusagen, ja, Gruppenarbeit, was übrigens nach Erfahrung wirklich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Und natürlich muss da der Check-up immer gemacht werden von uns Ausbildern, dass man da auch weiß, ja, okay, das ist auch wirklich verstanden worden, da ist auch das Richtige gelernt worden und so weiter und so fort. Und dann kann man auch wieder zu einer großen Gruppe zusammenkommen. Ich sage mal so, eine gute Mischung aus diesen Lehrmethoden ist immer das Beste. Man muss gucken, wo kann ich praxismäßig viel machen, wo kann ich vielleicht mit PowerPoint arbeiten, wo muss ich vielleicht mit PowerPoint arbeiten, da immer aktuell zu bleiben und zu gucken, auch Lehrmethoden zu finden, wie zum Beispiel auch Eselsbrücken oder gute Darstellungen oder gute Erklärungen. Da muss man sich als Jagdscheinausbilder, und das zeichnet einen guten Jagdscheinausbilder aus, immer am Puls der Zeit sein und sozusagen immer sich selbst reflektieren und zu gucken, wie kann ich das dem Schüler oder die Schülerin noch besser beibringen, wie kann ich noch besser Einfluss darauf nehmen, dass er oder sie tatsächlich am Ende die Jagdscheinprüfung besteht, aktiv zur Jagd geht und auch noch weiterhin sozusagen im Freundeskreis, Jagdschule, ja, weiter vorhanden bleibt. Und da freuen wir uns immer sehr, wenn wir Erlegerbilder zum Beispiel sehen und wissen, jo, der oder diejenige ist wirklich irgendwo untergekommen, hat Spaß und Freude an der Jagd und hat uns tatsächlich auch noch als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung. Gerade wenn es um Behördensachen geht, ist das ja doch etwas komplizierter. Oder man ist sich doch mal unsicher, dann schickt man halt eben mal eine WhatsApp. Das zeichnet auch einen guten Jagdscheinausbilder aus, dass man nach der Prüfung, nach dem Unterricht, nach der Ausbildung wirklich noch als Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, für die Absolventen und Absolventinnen und Jungjäger und Jungjägerinnen tatsächlich zur Verfügung steht und da weiter auch noch Fragen beantwortet und vielleicht sogar sich mal bei der Jagd trifft und über gute alten Zeiten redet, was natürlich auch immer möglich ist, vielleicht sogar als Jagdschule oder als Jagdscheinausbilder mal einen grillen oder einen schönen Abend zu organisieren. Sowas gehört immer so dazu. Also auch das nicht nur das reine Lernen, sondern auch das Zwischenmenschliche. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten. Und zwar geht es jetzt um wichtige Werte und Lehrweisen, die ein Jagdscheinausbilder, ein Jagdlehrer, eine Jagdlehrerin tatsächlich mitbringen sollte. Und zwar, ganz oft hat man ja das auch, vielleicht bei der Fahrschule, wird ja oft berichtet oder auch in der Jagdscheinausbildung, dass Ausbilder und Ausbilderinnen tatsächlich sehr, sehr schnell unruhig werden. Das heißt, es klappt etwas nicht, dann kommt die Unruhe auf. Und das ist etwas, was sollte in einer Jagdscheinausbildung und am besten auch in allen anderen Ausbildungen nicht passieren. Weil, wenn ich sozusagen unruhig bin, dann ist das wie beim Wild selber, wo das Leittier, wenn das Leittier weggeschossen worden ist, wissen wir ja auch, dann ist das Rudel gesprengt und ist hektisch und so weiter. Genauso ist es auch, wenn die Bache Wind von uns Jägern kriegt, dann wird die hektisch, unruhig. Das merken die Frischlinge, die hauen dann auch ab, werden unruhig. Und spätestens dann, wenn die Bache sozusagen bläst und dann abhaut, dann hauen auch die Frischlinge ab. Und deswegen ist Ruhe ganz, ganz wichtig, weil wenn ich unruhig bin, übertrage ich das auf die Schüler. Wenn die Schüler unruhig sind, können sie nicht mehr lernen. Und wenn sie nicht mehr lernen können, dann kann ich da erzählen, was ich will. Dann wird es nicht aufgenommen, dann wird es nicht verstanden, dann wird es nicht angewendet und dann fällt man durch die Prüfung. Also ganz, ganz wichtige Werte und Lehrweise ist zum Beispiel das kontinuierliche Ruhigbleiben. Genauso auch muss ich ruhig bleiben, wenn häufig Fragen wiederholt werden müssen, also wieder gestellt werden, die gleichen Fragen von mir aus. Zum Beispiel, ich habe es nicht verstanden, kannst du mir das nochmal zeigen? Oder etwas dauerhaft nicht klappt, dann darf ich niemals, und das habe ich zum Beispiel mir selber, ich kann immer nur für mich sprechen, geschworen, wenn das passiert, dass ich mal jemanden anbrülle oder richtig laut werde oder sonstiges. Ausnahme ist tatsächlich sicherheitstechnische Dinge, aber so im normalen Ausbildungsrahmen, dann höre ich mit dieser Jagdschule auf, dann höre ich mit der Jagdausbildung auf. Weil sowas geht gar nicht, weil wenn ich jemand anderen anbrülle, dann zieht er sich immer weiter zurück. Der kann da nichts für. Der ist nur so gut, wie ich es beibringe und wie der Ausbilder oder die Ausbilderin das beibringt. Nur so gut ist der Schüler. Und wenn er 300 Mal fragt, dann ist das egal. Dann werde ich es 300 Mal erklären. Na, und das zeugt auch von einer guten Ausbildermentalität, weil man darf niemals, niemals laut werden, niemals anbrüllen, niemanden dafür verantwortlich machen, nur weil er es jetzt nicht verstanden hat. Das sind ganz, ist ein ganz, ganz großer Wert, der wirklich richtig groß geschrieben werden muss. Durchweg, durch jede Ausbildung, ob es Jagdausbildung, Führerscheinprüfung, Führerscheinausbildung ist, ist egal. Das ist ein Dienst am Menschen und da bin ich wirklich und sollte man auch immer Verständnis zeigen und für denjenigen absolut da sein. So, dann haben wir tatsächlich noch einen Wert, und zwar weiterhin Ansprechpartner bleiben. Auch nach der bestandenen Prüfung ist es ein großer Auszeichen, ein großer Wert, dass man für und für diejenige, wirklich für denjenigen und für diejenige wirklich da ist, weiter ansprechbar bleibt und sich auf der Jagd vielleicht auch mal trifft oder mal außerhalb des stressigen Alltags. Und da mal vielleicht einen Spaziergang macht oder sonstiges. Also da wirklich auch denjenigen kennenzulernen, auch in der Ausbildung, die Beweggründe zu wissen, was steckt dahinter, ist es familiär, ist es beruflich, ist es vielleicht Interesse, also wirklich den Menschen hinter dem Schüler sozusagen kennenzulernen, weil so kann ich umso besser auf den oder diejenige tatsächlich eingehen und darüber auch eine große Sympathie und vielleicht sogar Freundschaft aufbauen, die langfristig auch bestehen bleiben. Das sind auch ganz, ganz große Werte und Ausbildungsweisen, die man beachten sollte. Also sich nicht nur rein auf den Stoff konzentrieren, sondern auch mal Zeit haben, vielleicht mal zu grillen, einen Ausflug zu machen, mal eine Pause zu machen und einfach nur zu quatschen, ein bisschen was zu essen, wie auch immer. Also wirklich den Menschen dahinter kennenzulernen, das ist immer auch eine ganz, ganz spannende Sache und sollte in einer Jagdschulausbildung auch mit vorhanden sein. Natürlich gibt es auch da Grenzen, klar, aber umso vertrauter, umso besser das Umfeld ist, umso besser ist auch das Lernen und die Lernqualität und die Lernatmosphäre. In der Atmosphäre, wo ich denke, oh, ich darf mich nicht bewegen, bin stocksteif, sag keinen Ton, habe keinen Spaß und Freude, da lerne ich zwar was, werde vielleicht auch die Prüfung bestehen, aber am Ende werde ich mir sagen, jo, was war das jetzt hier für eine Ausbildung? Zweitens habe ich vielleicht Angst, das Wissen anzuwenden. Und im schlimmsten Fall, komme ich mit meinen Mitschülern und dem Ausbilder nicht wirklich zurecht. Das wäre wirklich fatal und blöd. Und auch umso enger gestrickt der Rahmen ist, umso mehr Stress kommt am Ende auf. Also da muss eine gute Atmosphäre geschaffen sein. Es muss versucht werden, auch als Ausbilder, da kann man als Ausbilder sehr, sehr gut mit eingreifen. Eine super top gute und sehr tolle Gruppendynamik zu schaffen. Natürlich muss sich jetzt nicht jeder 100%ig lieb haben, aber wirklich eine Gruppendynamik zu schaffen, dass jeder und jede wirklich füreinander da ist, sich austauscht, vielleicht sogar daraus Freundschaften entstehen, das ist immer das große Ziel und sich gegenseitig unterstützen. Ich sage immer, witzigerweise, wir sind vielleicht nicht die beste Jagdschule, aber wir sind die witzigste und die familiärste, weil nur das zählt am Ende, dass man wirklich mit Spaß und Freude dabei war. Ich mache das nur einmal im Leben und da sollte der Rahmen dafür zumindest oder die Weichen dafür gestellt sein, dass das auch möglich ist. Das ist zumindest ein großer Wert, der einen Jagdscheinausbilder auch noch gut auszeichnet. Die Gruppendynamik muss toll sein und dann passt das Ganze. So. So, jetzt ist natürlich auch immer die große Frage. Ein Jagdscheinausbilder, der kümmert sich ja nur um die Jagd. Das ist ja immer ein großes Vorurteil. Der kümmert sich ja nur um die Jagd, macht sein Hobby zum Beruf und so weiter und so fort. Und jetzt kommen ein paar Sachen, die ein Jagdscheinausbilder, da muss ich leider immer noch ein bisschen differenzieren, hauptamtlich auf jeden Fall, selbstständig sogar noch mehr und ehrenamtlich. Ja, auch so viel ungefähr noch machen muss. Und zwar haben wir hier tatsächlich die Vorbereitung des Unterrichts. Also man sitzt wirklich Stunden manchmal dran, um den Unterricht vorzubereiten, zu didakten, zu meinetwegen auch einen Stundenplan zu erstellen, Handouts sozusagen zu erstellen, also den kompletten Unterricht vorzubereiten und zu gucken, okay, passt das jetzt alles? Ist der Schießstand jetzt fertig? Muss ich noch was auswechseln, ausbauen? Sind die Waffen alle in Ordnung? Sind die Präparate in Ordnung? Muss ich irgendwas reparieren? Und so weiter. Dann kommt natürlich die Erstellung der PowerPoints auch mit da rein beim Vorbereitung des Unterrichts. Tja, und dann natürlich noch die Handouts, also die Zettel und Arbeitsblätter, die vielleicht als Stütze fungieren, auch zu erstellen. Ja, dann kommt natürlich noch hinzu, wenn man selbstständig ist und eine Jagdschule leitet oder manche sind auch im Angestelltenverhältnis dazu verpflichtet, auch Schülerinnen und Schülerinnen tatsächlich anzuwerben. Das ist eine riesengroße, komplexe Aufgabe, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, dann haben wir natürlich auch die Betreuung der Schüler und der Schülerinnen und zwar entweder über WhatsApp, über Telefon, E-Mail. E-Mails, die reinkommen, beantworten, Telefongespräche führen, die teilweise bis zu 3 Stunden gehen. Dann haben wir WhatsApp natürlich, wo vielleicht mal an einem Tag 20 Schüler gleich was von einem wollen. Dann vielleicht, wenn derjenige oder diejenige als Schüler in der Nähe ist, sich auch abends nochmal mit dem oder diejenige hinzusetzen, nochmal ins Gespräch zu kommen. Mal vielleicht auch was nachhilfemäßig zu machen. Wir haben es ganz, ganz oft, dass wir vor der Prüfung in der Woche eigentlich nichts mehr haben, aber trotzdem ja doch noch abends Unterricht machen, Nachhilfe geben, doch nochmal Anschläge überprüfen. Dann natürlich kommt es ja noch dazu, dass man für die Prüfung mit, wenn man dabei ist, als Jagdscheinausbilder, und das sollte man sein. Meines Erachtens nach, das zeichnet auch einen guten Jagdscheinausbilder aus, für denjenigen da zu sein, Ruhe zu stiften, nochmal vielleicht, wenn man durchgefallen ist, nochmal zu gucken, warum ist das so, ich sage immer da ganz liebevoll Nachtherapie zu, das nochmal zu machen, damit wirklich alles gegeben wird, damit keiner dort zum Beispiel durchfällt oder die Aufregung ein bisschen zu runterzufahren, Hoffnung schüren, all solche Dinge. Also das macht ein guter Jagdscheinausbilder auch noch. Dann natürlich auch, sofern selbstständig, die Buchhaltung machen, sich über Steuern informieren, über Steuern machen, insgesamt das Abführen etc. Dann ist es noch eine große Aufgabe, wenn man selbstständig ist, natürlich Social Media zu betreiben, da jeden Tag einen Post oder fast jeden Tag, alle 2, 3, 4, 5 Tage mal einen Post zu machen, YouTube-Video zu drehen, einen Podcast hier wie diesen hier aufzunehmen, bei Facebook was reinzustellen, TikTok und so weiter. Also das ist wirklich eine große Herausforderung, die man nur gut geplant schaffen kann. Das kommt noch hinzu. So, dann kommen natürlich noch Fotos, die man machen muss, Texte, die man erstellen muss, vielleicht eine Website pflegen, aber das ist wirklich nur beim Selbstständigen so. Dann als Jagdscheinausbilder, dann muss man meistens auch noch Munition kaufen, Waffen kaufen oder reparieren lassen oder selbst reparieren, dann Anträge fertig machen für die Prüfungen, das Geld einsammeln für die Prüfungsgebühr, gucken, ob auch wirklich alles vollständig ist, dass der Behörde übermitteln, mit Behörden telefonieren, sich mit Prüfern auseinanderzusetzen, da Verbesserungen zu finden, im Streitfall auch mal für den Schüler da zu sein, sich mit jemandem zu streiten, über eine Sache streiten, ist ja nicht an sich schlecht, sondern über eine Sache streiten, nicht über sich. Das ist das Wichtigste. Mit Schülern, wie gesagt, telefonieren, da die Betreuung machen. Ja, dann natürlich Reinigung und Wartung von Schulungsräumen, von Waffen, von Schießständen, sofern das nicht von dem Schießstandleiter selbst übernommen wird. Ja, auch, ich sage immer so, in Anführungszeichen Politik betreiben, also sich mit Landrat auseinandersetzen, mit verschiedenen Geschäftspartnern einig werden, Rechnungen überweisen. Ja, auch innerhalb der Politik das Jagdwesen vertreten, die Öffentlichkeit, ja, in der Öffentlichkeit sozusagen wahrgenommen zu werden, die Meinung zu verbessern gegenüber Jägern. Und hinzu kommen natürlich, dass wir als Jagdscheinausbilder im besten Fall uns auch regelmäßig fortbilden und weiterbilden sollten. Da geht natürlich auch immer Zeit drauf. Aber das lohnt sich, weil wir das ja direkt wieder an die Schüler weitergeben. Also ihr profitiert ja da auch von sozusagen. Aber das alles ist auch noch das, was auch noch zusätzlich hinzukommt. Also es ist noch eine ganz, ganze, ganze Menge. Und dann möchte man noch selber jagen oder den Skisport betreiben oder noch ein anderes Hobby, ist ja egal. Da bleibt dann tatsächlich nicht mehr viel Zeit. Gerade als Selbstständiger oder als Hauptamtlicher. Die Ehrenamtlichen, ich hatte es schon eingangs erwähnt, machen das ein- oder zweimal im Jahr. Da ist das zum Glück noch übersichtlich. Aber auch diese, muss man dazu sagen, arbeiten voll und machen oder sind Rentner natürlich, aber machen das noch in ihrer Freizeit. Das heißt, auch diese haben eine hohe zeitliche Belastung, genauso wie die Prüfer, die auch ihre ehrenamtliche Funktion haben und ja auch der Kreisjägermeister. Also die geben wirklich alles, damit wir gute, ausgebildete Jäger in Deutschland haben. Ja, dann möchte ich mal ein wenig was Neues ausprobieren sozusagen. Und zwar habe ich mir hier ein paar praktische Fallbeispiele aufgeschrieben. Und zwar werde ich darauf dann gleich einmal eingehen. Einmal das, was das Schlimmste wäre, was man machen könnte. Und einmal das, was ich jetzt persönlich machen würde, was ich für das Beste halte. Und ja, ich sag mal so, fangen wir einfach mal an. Und zwar Fall 1. Ein Jagdschüler steht beim Tontaubenstand, beim Skeet, trifft auch nach oftmaligen Wiederholen kaum eine Taube. Hierdurch wird er verzweifelter und fängt plötzlich an zu fluchen und sich über sich zu ärgern. Was tust du? So, ich sag mal so. Erstmal fange ich mit dem schlechten Beispiel an. Und zwar das Schlimmste, was man machen könnte in so einer Situation, ist entweder loszubrüllen und wegen eigentlich sich selber unzufrieden zu sein, weil derjenige jetzt gerade nicht trifft. Das wäre das Schlimmste, den zu beleidigen, anzubrüllen. Alles schon vorgekommen, habe ich alles schon gehört. Also bei mir nicht vorgekommen, aber von anderen schon gehört, dass es passiert ist. Das wäre das Schlechteste, weil so würde er noch weiter demoralisiert werden und nicht mehr treffen. Und auch nicht mehr dafür offen sein, was ich sage. So, was wäre das Beste, was man machen könnte? Erstmal habe ich das wahrscheinlich die ganze Zeit beobachtet. Also versuche ich natürlich mit ihm in Ruhe eine Lösung zu finden. Das heißt, noch nicht mal in dieser Situation, dass er eine Waffe in der Hand hat und Munition, sondern eine Pause zu machen, darüber in Ruhe zu zweit zu sprechen, zu sagen, das und das müsstest du mal ändern. Guck mal, wir machen das so. Und dann würde ich ihm natürlich gleichzeitig noch erklären, nachdem wir nach der Pause dann wieder dort stehen, würde ich erklären, weißt du was? Du stehst jetzt da und willst die unbedingt treffen, diese Taube. Du willst sie unbedingt treffen und das ist ja auch selbstverständlich. Aber umso mehr du Druck in dir erzeugst und umso mehr Stress du dir machst, umso weniger wirst du diese Taube treffen. Auch darfst du dich nicht gedanklich bei der nächsten Taube befinden, noch bei der vorherigen. Du darfst dich nicht über die vorherige Taube zum Beispiel ärgern. Tust du das nämlich, dann programmierst du dir das sozusagen für den nächsten schon ein. Also du nimmst dieses Gefühl mit und wirst nicht treffen oder wahrscheinlich nicht treffen. So, also das haben wir soweit auch schon mal geklärt. So, das Beste, was du machen könntest, ist dich hinstellen, zu sagen, ich gebe jetzt mein Bestes und wenn ich nicht treffe, ist auch nicht schlimm, aber ich versuche wirklich Schritt für Schritt die Sachen, die ich machen muss, umzusetzen und das versuche ich erstmal, dass das alles passt. Dann versuche ich, dass ich mich wirklich absolut wohlfühle und dann sage ich mir auch noch am Schluss, okay, das ist eine neue Situation, das ist eine neue Taube und die werde ich jetzt treffen. Und zwar wirklich mit Ausrufezeichen. Die werde ich jetzt treffen. Sozusagen den Schüler nochmal aufbauen. So, und dann ist es meistens in den meisten Fällen ein Treffer. Und dann fangen wir nicht mit der schweren Taube an, sondern gehen nochmal vielleicht eine Stufe zurück und dann gehen wir eine Stufe weiter. Das würde ich machen. Und das wäre das Beste, was ich für das Beste halte. Okay, nehmen wir mal Fall 2. Und zwar beim Reviergang. Merkst du, wie jemand nur am Handy ist und nicht dem Unterricht folgt? Ja, was tust du? Okay, also die schlechteste Situation, die man machen könnte, ist das Handy einzuziehen. Also das halte ich in der Erwachsenenbildung für absolut überflüssig und für nicht praktikabel, selbst wenn es noch ein Jugendlicher ist, der mal wegen 15 Jahre alt ist. Nein, auf gar keinen Fall. Damit schafft man nur wieder eine Trotzreaktion und auch eine Reaktion, dass man als äußerst unsympathisch gilt. Und wenn das passiert ist, ja, dann lernt der Schüler sowieso nicht mehr. So, dann die nächste schlechte Situation, ihn vor der Klasse bloßzustellen. Ja, du kannst nichts, du wirst sowieso nicht bestehen und so weiter und so fort. Das geht gar nicht. Absolut nicht. Dann noch eine schlechte Situation, gleich darum, deswegen rumzubrüllen, das wäre wirklich schlecht. Das Beste, was man machen könnte, wenn so eine Situation passiert und was ich machen würde, wäre es tatsächlich, nachdem dann die Schüler vielleicht mit was anderem beschäftigt sind oder sonstiges, mal nachzufragen. Du, sag mal, mir ist aufgefallen, du bist sehr, sehr viel am Handy. Da würde ich auch wirklich ganz alleine mit dem sein. Mir ist aufgefallen, du bist sehr, sehr viel am Handy. Kann es sein, dass du dich vielleicht langweilst oder ist es deswegen, weil du gerade mit jemandem Wichtigen schreiben möchtest oder musst oder ist es deswegen, weil irgendwas passiert ist? Oder was kann ich verbessern, was dem Unterricht und dich mehr erreicht und verbessert? Ja, da würde ich erstmal gucken, was ist überhaupt der Grund dahinter, dass derjenige so viel am Handy ist. So, sollte es das sein, dass er sich langweilt, versuche ich ihn mehr einzubinden, sozusagen auch in den Unterricht, dass ich mal sagen werde, so, okay, so, mein Lieber, du erklärst uns das mal. Ich finde das super, dass du uns das jetzt hier erklären magst. Und keine Sorge, wenn du es nicht weißt oder du ins Stocken gerätst, bin ich für dich da. Okay? So, also das versuche ich schon mal zu schaffen. Dann, wenn es der Grund ist, dass natürlich irgendwas Schlimmes passiert ist, dann denjenigen aufzufangen, darüber zu reden, dann eine Lösung zu finden und versuchen, wie derjenige vielleicht, wenn er irgendwo anders hin muss, schnellstmöglich auch hinkommt. Wenn er natürlich gerade dringend mit jemandem schreiben muss, dann muss man wirklich immer gucken, da einen Kompromiss zu finden, wie ich versuche mir Pausen einzubauen für sowas oder. Und wenn es natürlich der Grund sein sollte, dass derjenige viel am Handy ist, weil er das eigentlich gar nicht machen möchte, dann würde ich gucken, wie ich ihm das, ja, mit ihm reden kann, dass er vielleicht doch in diesem Kurs nicht weitermachen sollte aus beiderseitiger Sicht, weil dadurch wird die Gruppe ja meistens auch runtergezogen. Aber ich bin zuversichtlich und mir ist es noch nie passiert, dass jemand am Handy war, so oft und so viel. Aber sonst würde man so am besten darauf eingehen. Also bloß nicht einziehen, wegnehmen oder sonstiges, das geht gar nicht. So, nächstes Fallbeispiel und zwar, du merkst, wie ein Teilnehmer immer wieder das Gewehr absetzt und über Schulterprobleme sowie andere Ausflüche klagt, obwohl du weißt, dass dies nicht sein könnte. Was tust du? Okay, das Schlimmste, was man machen könnte, wäre auch hier wieder laut werden, unruhig werden, denjenigen sagen, was für eine Flachpfeife er ist auf Deutsch. Das geht gar nicht. Zum Beispiel auch, dass er, ja, dann schießt du heute halt nicht mehr, dann gehst du jetzt einfach, das ist ja dein Problem und sowas. Geht nicht. Okay, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte. Genauso wie sich darüber aufzuregen, dass er Ausflüchte sucht. Nein, das bringt nichts. So, was würde ich also in dieser Situation machen? Ich würde mit diesem Schüler auch wieder, meistens sind wir immer auf dem Schießstand sowieso zu zweit, weil es eine Einzelausbildung ist, gelöst von der Gruppe sozusagen. Und dann würde ich mal fragen, du sag mal, ich weiß, dass es nicht sein, es kann nicht sein, dass du Schulterprobleme hast. Es kann nicht sein. Wirklich nicht. So, des Weiteren kann das und das auch nicht sein. Warum sagst du das also? Was ist los? Ist irgendwas los? Geht es dir gut? Also meistens erzeugt irgendein Druck solche Ausflüchte. Und meistens ist es etwas, was sehr, sehr tief liegt. Und da muss man dann drauf eingehen. Also vielleicht ist irgendwas vorgefallen, familiär, beruflich oder sonstiges. Und da kommt es dann oftmals, diese Situation hatte ich tatsächlich schon so ein paar Mal, dass plötzlich der oder die Schülerin wirklich anfängt zu weinen und sozusagen wie so eine Mauer, die gerade gebrochen ist, alles rauslässt. Und das wird beim Schießen immer ganz, 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 ganz krass dargestellt. Sei es, ob es familiäre Probleme sind, sei es, ob es selbstgemachter Stress ist oder selbstgemachter Druck, weil man Angst hat, das nicht zu schaffen, Versagensängste oder. Da wäre es das Beste, wirklich darüber zu reden, denjenigen rauszunehmen, vielleicht auch mal sich nach, wenn es möglich ist, sofort, aber wenn es nicht anders möglich ist, danach mal Zeit zu nehmen, mit demjenigen in einer losgelösten Situation darüber zu reden, also zum Beispiel essen zu gehen oder mal mit dem Auto ein bisschen rumzufahren oder. Und darüber zu reden, weil reden hilft und konkrete Lösungen zu finden, für denjenigen da zu sein. Und es hört sich vielleicht blöd an für den einen oder anderen, aber auch mal diese Person zu umarmen. Weil das mag vielleicht in unserer Gesellschaft mittlerweile sehr weichgespült klingen, aber gerade in so einer Situation hilft es ungemein. Und es muss sich erstmal was lösen. Ganz oft machen sich ja auch viele so viel Druck, was lösen, um das Ganze wieder neu aufnehmen zu können. Man darf nicht schon in Gedanken da hinten bei der Prüfung sein und am besten noch weiter sogar schon durchgefallen zu sein. Nein, man ist hier und jetzt in dieser Situation. Und wenn es andere Probleme sind, ja, dann muss man eine Lösung schaffen und dann tut es gut. Vielleicht auch, wenn es nicht meine Aufgabe ist als Jagdscheinausbilder, aber da doch zu versuchen, denjenigen zu verstehen und für den da zu sein. Ganz wichtig. Und ich habe es auch schon mal gemacht, dass ich denjenigen genommen habe und gesagt habe, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren auf dem Deich. So, jetzt gehen wir nochmal hier in die Kirche rein, setzen uns da kurz hin, weil da ist absolute Stille. Und danach gehen wir jetzt nochmal, was weiß ich, jetzt im Sommer mal ein Eis holen und jetzt dabei reden wir. So, und das hilft sehr doll. Also wie gesagt, ich hatte das schon oft, man glaubt es nicht, aber unsere Gesellschaft ist sehr leistungsorientiert und gerade in diesem Bereich und auch bei Problemen kommt es in solchen Fällen oft raus. Gerade beim Schießen, weil es so eine Konzentrationsmacht hat. Ja, das würde ich tun. So, nächste Situation. Wir haben noch zwei. Du merkst, wie in der Prüfungssimulation ein Schüler, eine Schülerin, trotz hohem Wissen nichts mehr weiß. Sie fängt an, unruhig zu werden und geht raus, frische Luft schnappen. Ja, ich glaube, da ist der Fall doch wirklich klar, wenn eine Prüfungssimulation ist und die oder derjenige rausgeht und unruhig wird und nichts mehr weiß, so ganz plötzlich, ja, dann haben wir eine Prüfungsangst. Und eine Prüfungsangst, da kann man am besten drauf eingehen. Ja, wie, das erzähle ich gleich. Sorry, ich war gerade schon einen Schritt weiter. Und zwar wieder das schlimmste Beispiel, zu sagen, du fällst durch, nein, du schaffst das nicht, du musst das auch in der Prüfung können. Ja, was sollst du denn in der Prüfung machen und so weiter. Diese dummen Sprüche kann man sich sparen. Nein, da geht man wieder mit. Also erstmal, wenn jemand rausgeht, lässt man ihn in Ruhe. Wenn die Person dann wieder reinkommt, dann nicht Für viele ist es ja so, plötzlich, ah ja, ist mir irgendwie unangenehm, schaue ich irgendwie weg oder spreche es nicht an oder. Doch genau das tun, darüber reden, eine Lösung finden, das vielleicht auch als Thema machen in der gesamten, wenn derjenige das will, natürlich, in der gesamten Gruppe, dass man zeigen kann, so, du hast doch bestimmt auch Angst bei der Prüfung. Wie gehst du damit um? Oder wie können wir das schaffen? Was ist Prüfungsangst überhaupt? Darüber zu reden und zu gucken, Methoden zu finden, wie man die Prüfungsangst entgegenstellen kann. Zum Beispiel, dass man sich hinstellt, in die Füße reinspürt, spürt, dass man getragen wird vom Boden. Oder das nächste ist, mal diese Prüfungssituation überhaupt mitzumachen, sich vielleicht erstmal nur anzugucken, anstatt in dieser Situation selber zu sein, um zu wissen, was kommt überhaupt auf mich zu. Die meisten Ängste entstehen dadurch, weil man nicht weiß, was ist das? Also Ungewissheit, große Angstmacher, Versagensangst, Druck, ey, den Druck rauszunehmen, zu sagen, ja, wenn du durchfällst, dann ist das doch nicht schlimm, dann kommst du, nächste Prüfung ist doch kein Problem, aber ich weiß schon, dass du nicht durchfällst und so weiter. Also das wäre das, was ich machen würde. So, nächste Situation, letztes Beispiel. Du merkst, wie innerhalb der Gruppe eine schlechte Stimmung auftaucht. Was tust du? Ja, das ist auch relativ einfach. Also die schlechteste Situation wäre wieder, das Ganze entweder zu ignorieren. Das werden die meisten tun. Oder das nicht, oder das als Thema zu machen und dabei jemanden bloßzustellen, das geht gar nicht. Also wenn, dann muss man das zwar als Gruppe machen, aber nicht jemanden rausgreifen und den vor der Gruppe zerreißen sozusagen, sondern zu gucken, okay, was kann man machen? Man kann zum Beispiel gute Aktivitäten machen, noch am Abend, zum Beispiel Gruppenansitze. Man kann für eine gute Gruppenqualität und Gruppendynamik sorgen, indem man wirklich kleine Gruppen daraus macht, erstmal, damit sich jeder und jede erstmal kennenlernt. Vielleicht auch erstmal kennenlernen, am Anfang gleich kennenlernen. Früher hat man gesagt immer Spiele, aber das finde ich irgendwie blöd. Kennenlernen. Ja, doch, nehmen wir mal Spiele, kennenlernen, Spiele zu machen, die Gründe, Beweggründe rauszufinden, auch zu fragen, was ist euch wichtig in der Jagdschauausbildung, was müssen wir unbedingt machen? Das mache ich übrigens jede Jagdscheinausbildung auch, die am Anfang. Ja, und dann zu gucken, okay, wie schaffen wir es wirklich, dass diese Gruppe zusammenschweißt? Und manchmal muss man sich da vielleicht auch als, ich sag mal, so kleines Feindbild implementieren, und zwar, dass man sozusagen der Gruppe eine Aufgabe gibt, die, wo man sagt, so, das schaffen die auf jeden Fall, wenn sie zusammenhalten. Zum Beispiel hatten wir das mal, dass ich einer eine Aufgabe gegeben hatte, den Jägermeisterspruch auswendig zu lernen. Und zwar den gesamten, also alle drei Strophen. Und daraus hat sie tatsächlich sehr coolerweise eine Gruppenaufgabe gemacht. Und zwar hat jeder so einen kleinen Satz gekriegt und dann haben sie es am Ende geschafft und dann haben wir schön gefeiert. Auch feiern, helfen zur Gruppendynamik ungemein. Warum sind die Schützenvereine so gut miteinander und so gut vernetzt und warum verstehen die sich so toll? Ja, weil gefeiert wird. Warum ist es in der Jägerschaft nicht so? Weil nicht mehr gefeiert wird. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ist so. Also, da kann man ganz, ganz viele Möglichkeiten finden und das würde ich auch immer mit der Gruppe zusammenarbeiten. Ja, natürlich muss man dazu sagen, geht das nicht, wenn man zum Beispiel nur einen Abendkurs hat. Da muss man dann extra Tage finden, weil diese 3 Stunden reichen dafür nicht aus. Aber es ist definitiv möglich. Ob es Wochenendkurs ist, ob es Intensivkurs ist, ob es ein Kompaktkurs ist, Onlinekurs ist, scheißegal, man kriegt es hin. Und das ist ganz wichtig. So, und jetzt glaube ich, sind wir tatsächlich ganz knapp über eine halbe Stunde rüber. Aber ich möchte noch mal mit einem abschließenden Fazit schließen. Und zwar, Jagdscheinausbilder zu sein und was einen guten Jagdscheinausbilder auszeichnet, ist erstmal, dass es zwar ein Hobby, sein Hobby zum Beruf macht, aber in erster Linie Ausbildung ist. Also man muss wirklich geeignet sein, als guter Jagdscheinausbilder menschlich miteinander umzugehen, gut ausbilden zu können, also gute Didaktiken zu finden, gut Lehrwissen zu vermitteln, vielleicht auch hier und da mal Eselsbrücken einzubauen, eine Gruppe zu führen, Menschen zu verstehen und sie lesen zu lernen, zumindest in gewissen Teilen. Für Menschen da zu sein, ich sage immer in Klammern Nächstenliebe praktizieren und tatsächlich immer auf dem aktuellen Stand sein, sich weiterbilden, das ist auch nochmal ganz wichtig als guter Jagdscheinausbilder. Was einen guten Jagdscheinausbilder auch noch auszeichnet, ist Einfühlungsvermögen und Ruhe bewahren und besitzen. Dann sind lange Arbeitszeiten und Wochenendarbeit immer mit dabei. Das ist nun mal so. Fazit: Frust kriegt man auch ganz, ganz viel ab. Mit Stress und Frust und Aufregung muss man als Jagdscheinausbilder auch sehr, sehr gut umgehen können, ob es mit Behörden Telefongespräche sind, ob es mit dem Kreisjägermeister mal Gespräche sind, mit den Prüfern, mit Jagdschülern, die unzufrieden sind, warum auch immer, über ja, Zeiten, die eingehalten werden müssen, über ja, all solche Dinge da gut mit umzugehen. Dann für jeden und jede Schülerin da zu sein und auf diese eingehen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und man muss immer sich weiterbilden, neue Ausbildungsmethoden finden, Inhalte erstellen und sozusagen eine ganz, ganz großes Herz mitbringen, viel Empathie, gutes Gespür für den Menschen und so viel praktisch wie möglich zu gestalten. Das zeichnet einen guten Jagdschulausbilder aus. So, meine lieben Jagd- und Naturfreunde, ich hoffe, es hat euch wirklich sehr, sehr gefallen. Mir hat diese Folge unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe es in der Vorbereitung wirklich gemerkt, wie umfangreich das doch alles eigentlich ist, was man so vielleicht selber auch gar nicht merkt. Und wie viel Herzblut da eigentlich mit dabei sein muss, dass man wirklich ein sehr, sehr guter Jagdscheinausbilder wird. Weil am Ende ist die Passion und diese Liebe zum Menschen und dieses Ausbilden, dieses Gefühl, was man hat, wenn man ausbildet, dieses freudige Gefühl, das muss man haben, sonst wird man langfristig in diesem Bereich nicht zufrieden und nicht glücklich sein. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann ja, schreibt sie bei YouTube entweder in die Kommentare. Wenn ihr euch Themenwünsche habt oder gerne mal im Podcast dabei sein möchtet, dann schreibt uns doch eine E-Mail an jagdschein-podcast@gmx.de. So, also ich würde das Ganze jetzt hier gerne schließen. Demnächst kommen nochmal mehrere Podcasts wieder online, auch im regelmäßigen Abstand. Das nächste Thema soll auf jeden Fall sein: Mentalität beim Schießen, im Schießsport und in der Jagdschulausbildung. Also, ich wünsche euch was, Horid und Waldmann Zeil. Viel Erfolg bei der jetzt anstehenden Blattjagd. Und ich wünsche euch was, Horid und Waldmann Zeil. Macht's gut.